Der absolute Füllmeister der Medienhölle ist Jan Matthes W. Die Medienhölle Einheizer, in diesem Monat bisher Uli S., Claudius Rogusch C. und Ronny B. Vielen lieben Dank.
One word. I promise you, Voice of America will be back. I promise you.
Die Voice of America wird wiederkommen, so die hoffnungsvolle Botschaft des ehemaligen Direktors der Voice of America, David Ensor, während einer Veranstaltung im Roten Rathaus zur Verleihung der RIAS Media Award 2026 im 80. Jubiläumsjahr des RIAS. Wir streifen eine weitere Preisverleihung in dieser aktuellen Episode 20 der Medienhölle und Philipp Nitsche gewährt uns einen vorfristigen Einblick in seine aktuelle Ausgabe der Radiosendung Time for Vinyl mit Alexander Tauscher. Und das wie gewohnt.
Die Medienhölle. Der Podcast mit Jörg Wagner.
Vor der Preisverleihung zu den RIAS Media Awards 2026 stelle ich Ihnen noch eine Preisträgerin des Pressefreiheitspreises 2026 vor, verliehen von den beiden Printverbänden der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger BDZV und MVFP. Zuvor gab es Begrüßungsworte von der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
Vor zwei Tagen war ich bei einer Konferenz in Kopenhagen. Das war die Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und Präsidenten der Europäischen Parlamente und übrigens auch der Beitrittskandidaten. Und dort wurde an einen Satz des früheren Präsidenten des dänischen Parlaments erinnert, Erling Olsen. Er sagte, ich sage es auf Englisch zuerst, "It is the dirty press that keeps democracy clean." Ich will es etwas wortsicher übersetzen. Demokratie braucht die unbequeme Presse, um sauber zu bleiben. Wer Demokratie ernst nimmt, muss aushalten, dass Journalismus eben stört. Das tut er schon manchmal. Und wer Journalismus ernst nimmt, muss auch aushalten, dass er selbst kritisiert wird. Für Journalisten müssen auch aushalten, dass sie kritisiert werden. Es ist nicht immer die Gefahr der Pressefreiheit, wenn man auch Journalisten sagt, weil sakrosankt ist das dann halt auch nicht. Kluge Journalisten machen das vor. Kurz den Zeitjournalisten Giovanni Lorenzo zitieren, der vor kurzem über seine eigene Zunft sagte, ich zitiere, ist immer besser, wenn man andere zitiert, es gäbe einen Typus Geschichten, an die wir nicht gerne herangehen. Zitat Ende. Gerade in den großen Krisen der vergangenen Jahre habe der deutsche Journalismus oft zu homogen gewirkt und Vertrauen verspielt, wenn er nur noch Geschichten aufschreibt, die die eigene Sichtweise bestätigen. So Giovanni Di Lorenzo oder ich mit meinen Worten. Manche wollen nicht gegen das eigene Vorurteil anrecherchieren. Aufgaben von Journalismus ist es, offen zu prüfen, wohin die Fakten führen. Denn wer mit einem fertigen Ziel recherchiert, findet am Ende nur das, was er ohnehin sagen wollte.
Mit dem Pressefreiheitspreis des Bündnisses Zukunft Presse wurden anschließend ausgezeichnet der Krisen- und Konfliktjournalist der Funke Mediengruppe Jan Jessen, der inhaftierte Hongkonger Verleger Jimmy Lai, den Preis nahm einer seiner Söhne Sebastian entgegen, sowie Katrin Karlweit, die sich im Interview selbst vorstellt.
Ich heiße Katrin Karlweit. Ich war fast 35 Jahre lang bei der Süddeutschen Zeitung angestellt, davon die Hälfte der Zeit Auslandskorrespondentin in Osteuropa. Seit einem Jahr arbeite ich frei.
Sie haben es in Ihrer Preisrede mit erwähnt, dass Sie schon Ceausescu erlebt haben, beziehungsweise seine Sekretate. 37 Jahre habe ich jetzt nahe gerechnet, müssen das gewesen sein. In unterschiedlichen Einsatzorten waren Sie zuständig.
Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, aber was treibt Sie immer da zu sein, wo eigentlich, wir nennen uns nur die Medienhölle, aber für Sie die Medienhölle ist?
Meine Kinder haben mich immer gefragt, warum ich mir immer Länder ausgesucht habe, in denen das Essen schlecht ist und die Putzmittel stinken. Sie haben gesagt, hättest du noch mal in Spanien dir ausgesucht. Tatsächlich habe ich mit 16 beschlossen, dass ich Osteuropa bereisen will und beackern will, weil damals die große Entspannungspolitik begann, OSZE oder damals auch KSZE, Frieden, Gorbatschow und die Amerikaner haben geredet und ich wollte diese Region kennenlernen, die bis dahin hinter einem eisernen Vorhang war und das ist mir gelungen.
Sie waren in der Sowjetunion studiert?
Ja, wie viele Kollegen tatsächlich habe ich natürlich in Deutschland, auch in den USA studiert, aber man konnte damals am Puschkin-Institut in Moskau ein halbes Jahr, manche sogar ein Jahr, Russischunterricht nehmen, was im Wesentlichen daraus bestand, dass man die Stadt und die Leute kennenlernte.
Was ist Ihre Arbeitsweise? Erstens, dass Sie nicht in Gefahr geraten oder nur sehr gering und zweitens, dass Sie auch sich selbst immer wieder motivieren können?
Meine Arbeitsweise, das ist schwer zu sagen, weil ich selten wirklich explizit plane. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich vorher einen Plan machen, 15 Termine machen, 10 Interviewpartner sozusagen ansprechen vorher, sondern ich fahre los. Ich versuche mir in der Regel einen Fahrer zu organisieren, weil ich nicht selber fahre in Ländern, die ich nicht kenne. Und dann lasse ich die Dinge auf mich zukommen. Ich suche mir Orte aus, wo ich hin will. Ich suche mir ein Thema aus und dann lass ich es passieren. Und damit bin ich eigentlich mein Leben lang sehr gut gefahren. Und motivieren tue ich mich, weil es unfassbar spannend ist und weil ich 35, 37 Jahre lang wahnsinnig viel erlebt habe.
Aber ist das, wenn man jetzt mal auf die Pressefreiheit zurückblickt, in den letzten 37 Jahren nicht schlimmer geworden?
Na klar, ist es schlimmer geworden. Also ich habe angefangen damals, als die große Euphorie ausbrach. Eine meiner ersten Reportagen war tatsächlich in Berlin auf der Mauer. Als sie fiel, stand ich da oben und alles jubelte. Und wir haben natürlich alle geglaubt. Das ist sozusagen, klar, muss ich jetzt nicht, es ist trivial, das Ende der Geschichte und der Anfang der Geschichte und der große Turnaround. Und inzwischen sitze ich auch natürlich da und bin fassungslos über all diese Geschichtsvergessenheit und über alle Leute, die plötzlich starke Männer wollen, Demokratien nicht mehr spannend finden und Presse unterdrücken wollen. Es ist ein permanentes Rollback, das ich jetzt eigentlich seit 40 Jahren beobachte und das mich zutiefst unglücklich macht, ja.
Da fällt mir eigentlich nur das Bild des Sisyphus ein. Man rollt den Stein immer hoch und wird runter. Wie messen Sie denn Erfolg Ihrer eigenen Arbeit? Gibt es sowas?
Also zum einen stimmt das mit dem Sisyphus ja nicht, denn man sieht am Beispiel Orbán etwa, dass es auch anders gehen kann. Man sieht auch, dass in vielen Ländern Osteuropas, in denen ich arbeite, im Baltikum, auch in Rumänien, selbst in Ländern wie Bulgarien, die extrem korrupt sind, immer auch eine freie Presse nebenher existiert, die versucht, sozusagen die Fahne hochzuhalten. Das ist nicht unmöglich. Das ist das eine. Und es gibt auch immer wieder sozusagen Ausschläge nach oben. Und das andere ist, ich motiviere mich, weil ich so wahnsinnig viele unglaubliche Leute kennenlerne, die so mutig sind und so kämpferisch sind, wie ich es nie sein werde.
Weil Sie gerade Bulgarien angesprochen haben, da gab es ja jetzt einen Regierungswechsel oder zumindest eine Wahl, die eindeutig gezeigt hat, wo der Hase hinläuft, nämlich eher in Richtung Orbán als in Richtung Freiheit, oder?
Das kann man noch nicht genau sagen. Rumen Radev, der frühere Präsident, der jetzt ja Ministerpräsident wird, ist gemeinhin als Putin-Freund qualifiziert worden. Ob der sich jetzt so entwickelt, weiß ich nicht. Er hat schon von Russland Wahlkampfunterstützung gekriegt. Erfreulich ist es nicht. Man muss ihm die Chance geben, zu beweisen, dass er innerhalb der EU eine konstruktive Rolle spielt. Er behauptet, er werde das. Man kann immer nur abwarten. Jedes Mal ist ein neuer Versuch.
Sie haben in Ihrer Rede auch erwähnt, dass es in Moskau jetzt, also ist wahrscheinlich landesweit, wenn ich das richtig beobachte, das Internet zunehmend abgeschaltet wird. Kann man denn ein ganzes Land aus dem Internet heraushalten?
Na, was Putin zurzeit tut, er hat jetzt das Internet im Raum Moskau abschalten lassen für die kommenden Feierlichkeiten für den großen Vaterländischen Krieg, 9. Mai. Was er tut, ist, er blockiert oder erschwert halt permanent die Erreichbarkeit von Social Media. Man kann ja inzwischen nicht mehr über Telegram, alle anderen Social Media sowieso schon nicht mehr. Das heißt, die Bevölkerung ist im Grunde nur noch auf vom Staat genehmigte Apps und Kommunikationswege angewiesen und freies Internet, um auch nur um ein Taxi zu bestellen oder sich ein Rezept zu googeln, ist schon nicht mehr möglich. Das ist die Art und Weise, wie Putin seine Diktatur pflegt und damit auch natürlich jeden Protest gegen diesen Krieg unterdrückt.
Er selbst begründet das ja mit den ukrainischen Drohnenflügen, die sich dem Mobilfunknetz Russlands bedienen. Halten Sie das für plausibel?
sagen wir mal so, die Drohnen, die Drohnenattacken, mit denen die Russen die Ukraine angreifen, sind sehr viel gefährlicher, sehr viel destruktiver. Und was er versuchen muss natürlich, ist die Drohnen, die mittlerweile von den Ukrainern relativ weit auf russisches Gebiet vorstoßen, zu sozusagen Ausnahmen zu erklären. Weil er kann natürlich nicht sagen, wir verlieren nicht nur diesen Krieg möglicherweise, sondern wir haben auch kein Gegenmittel gegen eine Nation, von der wir immer geglaubt haben, sie kann uns sowieso nicht das Wasser reichen. Und je mehr diese Angriffe in Moskau Erfolg haben, desto schwieriger ist die Legitimation dieses Krieges.
Ich hatte Sie eben noch auch gefragt, wie Sie Erfolg messen. Ich interviewe Sie bei einer Preisverleihung. Ist das für Sie ein schöner Moment, wo Sie sagen, hier hat es sich dann doch gelohnt?
Also Erfolg in Preisen zu messen wäre, glaube ich, Hybris. Das würde mir ehrlich gesagt auch nicht einfallen und das meine ich auch echt ernst. Erfolg ist zum einen, wenn Leute in den Ländern, über die ich schreibe, das Gefühl haben, dass sie verstanden sind und dass sie gesehen werden. Erfolg ist für mich, wenn meine Texte, und das passiert wirklich erfreulich häufig, in die jeweilige Landessprache übersetzt werden und von den dortigen Medien, regierungskritischen Medien übernommen werden. Und immer wieder rufen mich Leute aus Ungarn, aus Moldau an und sagen, dürfen wir deinen Text übersetzen? Und auf unsere Seite stellen, das ist Erfolg.
Nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich mich jetzt mit der Sache gemein mache und Ihnen gratuliere zu diesem wirklich wichtigen Preis und vielen Dank für Ihre Arbeit für die letzten Jahre.
Vielen herzlichen Dank.
Roast of Radio.
Montags ist immer Time for Vinylzeit mit Philipp Nitsche bei Alex Berlin. Meist ist die Sendung live, doch diesmal aufgezeichnet aus Termingründen. Sein Studiogast Alexander Tauscher, bekennender Rias-Fan, aber er bringt noch eine andere, weitere interessante Facette aus seiner Biografie mit. Wir haben die Gelegenheit, jetzt schon mal reinzuhören.
Alex Berlin auf DRB Plus. Und im Stream auf alex-berlin.de.
Und Sie haben die Sendung Time for Vinyl mit Philipp Nitsche am Mikrofon eingeschaltet. Heute zu Gast Alexander Tauscher, ja, in Chemnitz aufgewachsen, aber eben halt auch aus Russland stammend, auch noch Verwandtschaft in Russland habend. Mr. Radioreise hier bei uns in Alex Berlin. Wir haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie das ist, wer wann, ab welchem Zeitpunkt also eingezogen wird, in den Wehrdienst muss. Aber du hast auch schon angefangen darüber zu erzählen, wie denn das nun ist, sich medial eigentlich mit Russland und aber auch der Opposition sozusagen der Ukraine auseinanderzusetzen. Jetzt würde mich total interessieren, was sind denn da deine Eindrücke auf Seite A und Seite B, so als Beobachter?
Ich setze noch einen Satz davor. Ich hatte damals im Jahr 2019 mir extra eine Satellitenschüssel gekauft, um wieder mehr Russisch zu hören, russische Sender zu hören, also originär russische. Und als der Krieg begann, hat man ja in der Europäischen Union die russischen Sender sofort vom Satelliten genommen. Und dann bin ich aufgestiegen auf Handy und kann jetzt über gewisse Kanäle sehen. Und da gibt es drei Quellen, aus denen ich mich quasi informiere. Neben unseren schaue ich sehr viel den Sender TV Rain, der heißt Kanal Dorscht an. Das ist der Sender, der einzige Unabhängige, der mit Beginn des Krieges aus Russland ins Exil gegangen ist. Die senden jetzt aus Holland vor allem. Und ich schaue natürlich auch die Sender aus Russland an. Meine Cousine ist selber Moderatorin bei einem Fernsehsender in Moskau.
Ach was!
Eine politische Sendung, ja. Sie heißt Mirjdrizim und ist auf dem Kanal Zvezda. Also ich schaue ihre Sendung an, aber ich schaue auch andere an, zum Beispiel auf dem Sender NTV. Da gibt es eine Sendung, die heißt Treffpunkt, Mirste Vstreche, weil da ist noch ein wenig mehr Diskussion. Da ist immer so einer quasi, der pseudo gegen die Meinung schwimmt und fünf, die auf ihn zudreschen. Ich weiß, da ist viel Propaganda, ja. Dann schaue ich abends den Sender TV Rain an, auf Russisch, der aus Holland sendet, der natürlich voll gegen Russland, gegen Putin ist. Hab da die Gegenmeinung. Und dazwischen sehe ich bei uns diese Oberflächlichkeit. Und so will ich mir aber im Prinzip zwischen der russischen Propaganda und dem, was ich da auf dem Gegenkanal sehe, ein Bild. Immer wenn ich das russische Fernsehen einschalte, sehe ich vor allem, wie die Ukraine in russische Wohnhäuser reinschießt. Ja, in grenznahen Gebieten oder wenn Drohnen Richtung Moskau fliegen. Wenn ich unsere oder die anderen sehe, sehe ich natürlich die schlimmen russischen Angriffe auf die Ukraine. Und ich muss betonen, natürlich ist Russland der Aggressor, ist keine Frage, aber ich will es nur sagen, wie ich es sehe. Und dann denke ich mir, warum zeigt man bei uns nicht auch die ukrainischen Angriffe und warum zeigt man nicht im russischen Fernsehen mehr auch die eigenen russischen auf die Ukraine? Im russischen Fernsehen sagt man, ja, wir haben geschossen, wir haben Energieanlagen getroffen, wir haben das getroffen, wir haben das getroffen. Ja, da zeigt man nicht die Wohnhäuser. Wenn ich dann die ukrainische Seite sehe, dann sagt man, ja, wir haben das und das beschossen und dann zeigen die auch keine Wohnhäuser. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen gesehen, eben dass auch ein ukrainischer Einschlag hat ein Öltanker da getroffen im Schwarzen Meer. Es ist eine riesen Umweltkatastrophe in Russland jetzt gerade, weil der Öl ausläuft in großen Mengen. Und ich frage mich, warum zeigen wir das nicht auch? Wir können da eine klare Haltung sagen und können immer sagen, dass Russland der Aggressor ist. Das sagen wir ja sehr, sehr oft. Aber warum zeigen wir nicht auch, wie die Ukraine sich da wehrt oder wie sie sich vielleicht auch manchmal übers Ziel hinaus wehrt? Oder warum lassen wir das nicht zu? Weil wir haben doch hier die Freiheit, denke ich doch. Unsere Medien sind doch frei. Wir werden doch nicht gelenkt. Warum lassen wir dann die innere Schere zu? Ist meine private Meinung.
Ja, interessant. Was sind das für ukrainische Medien, die du dir so anhörst?
Also das sind, ich muss korrekterweise sagen, russischsprachige, die sehr viel ukrainische Experten zu Gast haben. Das ist der Sender TV Rain auf Russisch. Ukrainisch selbst verstehe ich wenig, aber dort wird sehr viel aus ukrainischen Fernsehsendern.
Was ist der Unterschied zwischen Russisch und Ukrainisch jetzt für so einen blöden Deutschen wie mir?
Ich würde es fast vielleicht so ähnlich setzen wie Deutsch-Holländisch. Du verstehst einige Worte, ich verstehe vielleicht jedes fünfte, sechste, siebte Wort, aber nicht ganz im Zusammenhang. Es ist ein großer Dialektunterschied. Also auf jeden Fall, da gibt es auch Worte, die sind ganz anders. Einige sind gleich, aber sind ganz anders. Dazu muss man aber sagen, dass natürlich die meisten in der Ukraine Russisch sprechen, nur die offiziellen Politiker sprechen natürlich aus diesen politischen Gründen nicht Russisch. Selenskyj zum Beispiel habe ich noch in meiner Jugend, in meinen jungen Jahren, als Comedian im russischen Fernsehen gesehen. Der hatte ja da einen regelmäßigen Auftritt in der Samstagabend-Comedy-Show in dem Kanal. Das heißt Kanal KBN hieß das, Club der lustigen Menschen so in etwa, lief samstagabends immer und da war ja Selenskyj einer der Comedian.
Also sowas wie die Samstagnacht gab es auch im russischen...
Stell dir vor, Stefan Raab, Mirko Nonchev, einer von denen wird plötzlich Präsident eines Landes, eines anderen und du führst Krieg gegen ihn, ja. Russland betrachtet den bis heute noch als nicht so ganz adäquat, wie man so sagt. Ne? Der wird immer so als Comedian vorgehalten, ne? Der Spinner, der ist doch eh bisschen, ne? Ist noch Narkotik und so weiter und so fort. Also das wird dann immer so abwertend gebracht, weil natürlich man immer ihn noch auch vor sich hat als den Schauspieler. Und bei allem, wie man ihn betrachtet, er ist natürlich medial sehr, sehr erfahren. Wenn du fürs Fernsehen gearbeitet hast, wenn du hinter dir große... auch Milliardäre hast, die dich finanzieren, dann weißt du genau, wie du auch gut Botschaften rüberbringen kannst. Und Selenskyj ist ja ein Meister dessen. Er macht es ja wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Von der professionellen Sicht jedenfalls.
Und jetzt meine Frage an dich, wo du ja so quasi zwischen den Stühlen stehst. Also du stehst quasi zwischen drei Stühlen.
Ja.
Dem russischen, dem ukrainischen und dem deutschen. In der Mitte irgendwo.
Ich stehe dazwischen und ich komme mir vor wie wieder in meiner Jugend, als ich in der DDR lebte und ich wusste, da ist ganz, ganz viel Propaganda bei uns. Du hast diese Meinung, aber hörst natürlich die Stimme der Freiheit des RIAs, ja? Und du bildest dir eine Meinung aus dem, was du drüben hörst und was du hier erlebst in der DDR. Und jetzt bilde ich mir eine Meinung aus dem, was ich zum einen im Fernsehen sehe, hier wie drüben und aus dem, was ich in Russland selber erlebe, wenn ich in Russland bin.
Ja.
Es ist verdammt schwer und ich versuche immer hoffentlich objektiv zu sein. Wie gesagt, verstehe mich richtig, ich bin gegen diesen Krieg.
Natürlich.
Jeder auch, ne? Ja. Aber in dem Moment, wo ich sage, es gab auch Fehler auf der anderen Seite, heißt es ja nicht, dass ich etwas relativiere. Ich versuche nur objektiv zu sein und mich ärgert es wahnsinnig, wenn bei uns eben zu einseitig berichtet wird, obwohl wir alle Möglichkeiten hätten. Nur ein Beispiel, im russischen Fernsehen, die werten wahnsinnig intensiv unsere Medien aus. Wie oft ich da Einblendungen von Markus Lanz sehe und anderen Talkshows, immer wenn denen was passt, also immer wenn denen ein Fragment eines O-Tons passt, das bringen die dann auch, ne? Ganz Welt-TV, Bild-TV, ganz viel wird da gebracht. Sowas vermisse ich bei uns, eine Analyse des russischen Fernsehens. Wir könnten ja auch ein paar Töne bringen, die uns wiederum passen würden.
Ja, das gibt es Tatsache, und zwar bei Arte. Arte Tracks East heißt das Format. Kann man auch auf YouTube gucken. Und da sezieren sie wirklich russische so Talksendungen. Das ist sehr lustig, sich das anzugucken. so wie du das sagst, man hört sich das an und denkt so, was ist denn das für ein Ausschnitt? Ja. Was ist denn das für eine...
Man muss dazu sagen, Philipp, die sind wahnsinnig emotional. Deren Talkshows, die haben einen gewissen Unterhaltungswert, selbst wenn es um ernste Themen geht, weil da immer welche streiten. Und zwar nicht nur, weil die gegensätzlicher Meinung sind, die streiten manchmal um die Sache. Die sind alle eher auf Seite Putins, aber der eine will es so, der andere so, der andere so. Und da streiten die sich. Also du hast da eine Emotionalität und der Moderator ist halt nie neutral wie bei uns, sondern der Moderator hat immer eine Meinung. Ne? Der drischt auf den einen oder drischt auf den anderen ein. Und das ist das, was ich immer so als unterhaltsam sehe, jetzt mal im rein unterhaltenden Effekt, aber ich finde, da kann man sehr viel lernen. Und wenn man dann wieder bei uns so eine Talkshow anschaut, wo der Moderator begrüßt den, dann ist der dran, dann ist der dran, dann sagt der Moderator, schönen Dank, ne? Dann wirkt das wiederum etwas langweilig, wenn du meinst, du verstehst, was ich meine, ja?
Okay, also der Unterhaltungseffekt, der muss schon da sein auf gut deutschem russischen Fernsehen.
Da ist da, die ist natürlich auch emotionaler, da wird ins Wort reingefallen, da wird sehr laut gesprochen, da wird sich gestritten, wie gesagt, oft in einer Richtung, aber in unterschiedlichen Aspekten. Ne? Die einen sagen, die Ukraine ist in 3 Monaten pleite, sagt der andere, nein, die ist noch ein halbes Jahr. Und der andere, nein, in einem Jahr noch nicht. Also weißt du, in diese Richtung wird gestritten. Die analysieren sehr, sehr viel und sagen voraus, was da und da passiert kann und wie lange Merz es noch durchhält und wie lange Trump und was dann passiert. Also die denken wahnsinnig viel für uns, jetzt mal rein ironisch
betrachtet. Mich natürlich jetzt interessiert, du bist medienschaffend aktiv, hauptberuflich bei der Handwerkszeitung, bei der Handwerkskammer, da werden wir gleich nach dem nächsten Stückchen Musik auch drüber reden. Aber jetzt reist du ab und zu mal, besuchst du deine Familie. Wie wird denn mit dir umgegangen? Also du als Medienschaffender werden die doch sicherlich ein bisschen kritischer drauf gucken oder nicht das oder hast du es gar nicht angegeben? Wie läuft das?
Ich reise da als Privatperson ein, also wirklich.
Aber nicht, dass sie dir mal auf die Striche kommen und sagen, na, was ist denn mit ihnen los? Was ist ein Agent oder?
Nee, ich mache ja wirklich, ich mache weder Kriegsberichterstattung noch rede ich mit jemand über irgendwelche Internas. Ich bin ja eher jemand, der die Menschen dort trifft. Also bin wirklich jemand, der privat einreist, habe Sendungen gemacht, aber immer im Kontext des Privaten. Und das ist eher sogar in deren Interesse. Ich war zum Beispiel in einem bayerischen Bierhaus, im Paulaner Bierhaus in Moskau jetzt im Dezember und habe erzählt, warum es da plötzlich wie in Bayern ist. Trotz des Krieges gibt es ja in Moskau wahnsinnig viel, was hier im Westen auch üblich ist. Also über sowas eher.
Ist das nicht grotesk? Ein bayerisches Bierhaus mitten im Krieg?
Es gibt 3 allein bayerische Bierhäuser. Es gibt große Handelsketten. Es gibt alles Mögliche. Aber ich habe auch sehr bewegende Gespräche, beispielsweise mit einem Veteran des Zweiten Weltkrieges, der jetzt 103 Jahre ist, der wahnsinnig von uns Deutschen schwärmt. Also das ist ein bewegendes Gespräch, was mir noch unter die Haut geht. Der hat 3 Schlachten des Zweiten Weltkrieges mitgemacht, hat Deutschland besiegt, hat in der DDR gedient als sowjetischer Soldat und sagt im O-Ton bei mir, ihr Deutschen seid so ein tolles Volk, ihr seid so fleißig und so, ich wünsche euch nur das Beste, sagt er. Und so geht's ganz vielen Gästen von mir, die sagen, wir wünschen euch doch nur das Beste. Also da geht's nicht um die große Politik, um das Menschliche.
Ja.
Muss man immer einordnen können.
Also man sollte auch, jetzt mal, ich müsste es ja jetzt wieder nach Deutschland zurückholen.
Ja.
Wir sollten vielleicht als Deutsche auch ein bisschen über Politik, Militär, aber dann auch eben halt dem normalen russischen Bürger unterscheiden. Dass wir vielleicht nicht so sehr in Russophobie verfallen. Ja, ne?
Fände ich gut. Weißt du, weil die Russen haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell verziehen. Und du weißt, die Deutschen haben 6 Millionen Tote verursacht, allein in Russland. Also 6 Millionen Opfer des Zweiten Weltkrieges, die größten Opfer hat Russland, die UdSSR mit ihren Völkern gebracht, hat man uns ganz schnell verziehen. Es ging über die menschlichen Ebene, über Bildung, über Austausch etc. Und ich finde, wir müssten mehr zivilgesellschaftliche Brücken aufbauen. Ich war gestern in Berlin, habe mich sehr gefreut, es gibt hier ein russisches Haus in der Friedrichstraße.
Ja.
Das war mir völlig neu in der Beziehung. Mir kamen fast die Tränen, als ich da rein bin und dachte, hoffentlich bleibt das noch so und hoffentlich gibt's da irgendeine Ebene, dass man über die Kultur zueinander kommt, weil Tschaikowski ist zeitlos und in Moskau wird alles gespielt, was auch hier im Westen an populärer Klassik, an Literatur ist. Und ich hoffe, dass es bei uns auch so ist.
Ja, sehr interessantes, schweres Thema. Das können wir natürlich gar nicht in der Tiefe hier in Time for Me abbilden. Aber mal so einen anderen Einblick von einem Menschen, der also zwischen diesen berühmten 3 Stühlen sitzt. Das war wirklich spannend. So, nach dem nächsten Break geht es aber auch mal um deine Tätigkeit, Tatsache deine hauptberufliche Tätigkeit für die Handwerkszeitung. Weil ich finde das total spannend, was du da machst. Ich als quasi auch Handwerker, mal die Seite zu beleuchten.
Meinungen sind wie Arschlöcher. Jedermann hat eins.
Alex Berlin auf DRB Plus. Und im Stream auf alex-berlin.de.
Du bei der Handwerkszeitung, wie darf ich mir denn das vorstellen? Also quasi wieder journalistisch tätig.
Ja.
Und diesmal geht es um die Handwerker und die Belange der Handwerker für die Handwerkskammer.
Genau, ich arbeite bei der Handwerkskammer, da ist ein großer Teil der Arbeit, ist die Handwerkszeitung, kriegt ja jeder Handwerker, hier auch in Berlin-Brandenburg sicher. Ja. Und da gibt es drei Seiten, die bei uns gemacht werden. Mein lieber Kollege Jens-Christopher Ulrich produziert die Bayern-Seite, also alle Themen, die mit auch Staatsregierung und bayerischen Landesverbänden des Handwerks zu tun haben. Und ich bin dann derjenige, der viel auch über unser Haus berichtet, über Angebote für Handwerker, aber auch Handwerker vorstellt. Großes Thema auch Erasmus Plus. Du weißt ja, Gesellen, aber vor allem Azubis können ins Ausland gehen. Und das sind kleine Geschichten, die ich dann mache für Print. Wir haben auch einen kleinen Podcast. Ja, das ist das quasi Brotgeschäft, um sich auch so einen Luxus wie die Radioreise leisten zu können. So,
wir verabschieden uns jetzt mal an dieser Stelle für die On-Air-Zuhörer. In der Mediathek können Sie aber quasi dann ja gleich noch den Rest weiterhören von unserem Gespräch. Ist ja immer hochinteressant. Jetzt gibt's die Nachrichten, ne? So.
Genau, deswegen sage ich mal Tschüss allen Alex-Hörern und auf Weiterhören auf Alex Berlin.
Ja, genau, so machen wir das. So. Jetzt sind wir quasi im Mediathekbereich, mein Lieber. Also du machst mit jemandem zusammen die Zeitung, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Wir sind die Pressestelle der Handwerkskammer und da ist die Aufgabe unter anderem eben die Handwerkszeitung zu betreuen. Und mein Kollege macht die eine Landesseite, ich mache die beiden Kammerseiten und die erscheinen jede zwei Wochen. Und die Handwerkszeitung selber wird in einem Verlag in Wirishofen gedruckt, wo dann noch ein großer Mantel hinzukommt. Und diese Handwerkszeitung ist in mehreren Bundesländern dann verfügbar. Andere Bundesländer bekommen das Handwerksblatt. Ich weiß gar nicht, wer in Berlin das bekommt, wie das heißt. Das kannst du vielleicht sogar als Uhrmacher noch wissen, welche Zeitung du bekommen hast.
Das war die Handwerkszeitung, ja. Da einmal im Quartal gab es die. Eine sehr teure Zeitung, weil ich von den Handwerkskammerbeitrag.
Nee, die ist kostenfrei, muss ich jetzt sagen.
Ach so.
Die kriegst du als Pflichtorgan. Jetzt, du meinst das Handwerksjournal oder ein anderes.
Naja, nee, du hast die dann irgendwie zugeschickt gekriegt. Oder hast du, haben natürlich die Handwerker so, du kriegst die zwar kostenlos, aber man merkt ja, die Handwerkskammer sonst nicht so viel, weißt du?
Ja.
Denkst du, okay, das ist eine sehr teure Zeitung für die so viel 1.000 Euro im Jahr, dass du dann da vier Stück kriegst.
Okay.
Dass man sagt, okay, was hat man von der Handwerkskammer? Ja, die Zeitung gibt schon mal wenigstens das. Natürlich, wenn man sich mehr mit dem ganzen...
Viele Seminare, Weiterbildungen. Rechtsschutz, teilweise in der Patentberatung etc. Und ich glaube, so als kleiner Handwerker, wie du es vielleicht warst, zahlst du nur einen Mindestbeitrag.
160 Euro waren es. Genau, ja, das ging dann noch. Das war machbar. Ne?
Ja.
Musstest du aber immer brav einreichen, was du verdient hast. Nicht, dass du da eine Mark zu viel kriegst.
Genau,
Aber naja, so viel
so
konnte man da nie verdienen.
Günstiger als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ja.
Ja, gut, öffentlich-rechtlich, und dann bezahlt jeder die 18,36
Euro.
Genau. Da ist es bei der Handwerkskammer, ist das was Prozentuales, ne? Das ist ein bisschen schon was anderes.
Genau.
Ja.
Genau.
Wie lange machst du das jetzt für die Handwerkskammer?
7 Jahre, ich war davor in der Wirtschaftsredaktion für die Lokalradios und die waren vis-à-vis, deswegen sind wir in Kontakt getreten, aber bin seit 7 Jahren bei der Handwerkskammer, aber bin seit 15 Jahren quasi mehr oder weniger Wirtschaftsredakteur oder seit 20 Jahren Wirtschaftsredakteur. Also habe für die Lokalradios so Wirtschaftsthemen aufgegriffen, immer im engen Format.
Ja.
20 Sekunden, 30 Sekunden Aufsage.
Oh mein Gott.
Über Siemens, ist das nicht hart?
Das ist echt heftig. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich finde es auch gut, wenn man das einmal gelernt hat, dann wirklich auf den Punkt, die Nachricht schnell zusammenzufassen.
Ja.
Ich bewundere die Leute hier, wenn sie das machen, weil das ist so unfassbar schwierig, wenn man das noch nicht so beherrscht. Das muss man auch echt üben, ohne Ende.
Das muss man üben. Das hatte ich auch eine sehr harte Schule, als ich bei Radio PSR in Sachsen beim Radio begann, dieses knappe Formulieren, dieses sehr trockene. Mir war es nur irgendwann immer so unangenehm. Ich habe mit Leuten Interviews gemacht und dann kamen daraus 8 Sekunden. Und jetzt in der Radioreise wiederum fühle ich mich so frei. Da kommt wirklich 1:1 das Gespräch. Wir haben ja so 5 Minuten Etappen mal 9. Und damals immer so 8 Sekunden aus irgendwas. War mir so unangenehm irgendwie. Also, dass mir die denken, ich bin so ganz blöd oder ich bin so undankbar. Und ich war immer schon an der Grenze. Die haben mir in der Redaktion gesagt, deine Aufsage sind 2 Sekunden zu lang.
Ja.
Ist es nicht schlimm, Philipp? Ja, um jede Sekunde wurde gefeilscht.
Ich glaube, das ist aber wiederum ein sehr schöner Bogen, auch so zum Abschluss der Sendung. Warum machen wir sowas wie Bürgerfunk, Lokalfunk, wo man eigentlich kein Geld verdient?
Ne? Ja.
Und warum haben wir so eine Liebe dazu? Diese Sachen, das eine, mit dem verdient man seine Miete, nicht?
Ja, ja.
Das andere ist aber,
womit man einfach nochmal zeigt, auch manchmal Kollegen gegenüber, ja, ist egal, was man eigentlich machen kann mit dem Medium.
Und ich denke, Sendungen wie deine, wie meine, wer sich interessiert, wird reinhören. Da ist es eben auch egal, ob man jetzt 2 Minuten oder 1,30 oder 4 Minuten spricht. Es kann 1,30 langweilig sein bei Moderationen, bei denen es nur um das Wetter vor der Studiotür gilt, ja. Aber es können 4 Minuten viel zu kurz sein für ein spannendes Thema. Ich denke, es muss gut gemacht werden. Auch da bin ich wieder so ein Kind des RIAs. Es muss diese natürliche Ansprechweise sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne einige Moderatoren, die sind an sich ganz ordinäre, ich sage jetzt wirklich normale Menschen, eher banal, sie sind eher graue Mäuse, aber spielen on air den lustigen Max. Und ich denke, das hört man raus, wenn man sich verstellt.
Findest du auch? Ja, da ist was dran, ja.
Und da habe ich innerlich einen Wurm, also mich ärgert es so, wenn sich Leute so verstellen. Und ich denke, das hört man raus. Und warum muss man sich lustiger machen, als man ist?
Wobei, die besonders lustigen Leute, das muss man noch dazu sagen, haben eine sehr, sehr tiefe Seite, ne? Also teilweise hochstudiert oder sehr kulturell versiert.
Ja.
Da kenne ich einen Moderator, wo ich immer gedacht habe, meine Fresse, das ist so ein witziger Typ, also wirklich natürlich auch witzig. Genau. Aber dann merkst du irgendwann, oh nee, der war in seinem früheren Leben Lehrer, Musiklehrer, hat auch Musik studiert, hat einen riesigen Kosmos als Fundament darunter. Der ist privat auch lustig, aber du kannst auch mit ihm ernst reden. Das ist noch wichtig.
Du musst halt aber auch privat lustig sein können, aber wenn du privat an sich schüchtern bist und überhaupt nicht lustig, spielst, da kenne ich wirklich Leute, allgemein gesagt jetzt mal, das baut bei mir so einen Widerstand auf.
Ja. Man soll bitte, dieses Wort authentisch ist leider so ausgelutscht, ne? Aber irgendwie so soll es doch bitte sein.
Ich höre deswegen auch nur Sender und Moderatoren, die authentisch sind, die jetzt wie du und ich, wir sind so, wir sind jetzt keine Thomas Gottschalks.
Möchte ich auch nie sein, aber
das musst du können, ne? Und wenn zu sehr auf Druck gesprochen wird, wenn Leute wie eine Maschine reden oder im Staccato reden oder wie, wenn mein heißgeliebtes Sonntagsrätsel von einem Moderator geführt wird, wo ich denke, der hat aber das Sprechen auch noch nicht gelernt, dann wurmt's mich wirklich im negativen Sinne.
Ja, Mensch, so bleibst du also dem Radio über die Radioreise und deine Plattenkiste trotzdem verbunden, obwohl das... Willst du da mal wieder zurück ins Radio? Wie ist das?
Ich glaube, das ist schon zu spät. Da bin ich auch schon zu alt. Weißt du, ich bin vor 10 Jahren so aus dem aktiven Radio mehr oder weniger raus. Und da war ich schon einer der Ältesten. Da brauchen die nicht mehr solche alten Hasen wie mich. Also gerade im Privatfunk. Es ist leider so. Nee, da zieht's mich nicht zurück, so schön es jetzt auch ist. Aber leider nicht, da habe ich zu viel Negatives erlebt, Philipp. Zu viele Rückschläge, zu viele Ungerechtigkeiten, zu viele Schmerzen auch. Also... Das war nicht alles sehr schön. Deswegen ist das schön, wenn wir es so machen, wie wir nebenbei tun.
Okay, zum Abschluss der Sendung noch eine wichtige Frage. Bist du der Meinung, Radio, also für gewisse Leute, manche schalten es ja wirklich ewig durch, aber ist auch wirklich nur etwas für eine gewisse Zeit, eine Dekade, oder sollte man vielleicht nicht unbedingt sein ganzes Leben lang machen?
Wenn du siehst, aus Sicht eines jetzt jungen Radiomachers, würde ich sagen, oh, pass auf, ob du da noch bis zur Rente arbeiten kannst. Ja, also leider, es wechseln ja viele auch in die PR, die aus dem Radio kommen.
Yeah.
Das Radio selber, ich hoffe, auch wenn die Übertragungsformen sich ändern, bleibt bestehen. Ich habe überhaupt nichts gegen Podcasts. Und auch deine Sendung kann man ja zeitlos hören, auch meine. Die muss ich jetzt nicht 1:1 gerade hören. Aber der Effekt muss sein, du musst bei der Hand genommen werden und du musst immer zu jemandem sprechen. Ich stelle mir immer gerade jemanden vor, der auf einem Sofa sitzt und der eine Schrankwand hat, wie meine Eltern, da sind oben 2 Lautsprecher zwischen den Bierkrügen und da schallt das runter oder der hört dich jetzt gerade in der Küche. Also du musst dir einen vorstellen, zu dem du sprichst, als ob du jetzt 1:1 zu ihm sprichst. Ja, aber dann hast du diesen Radioeffekt, egal ob es jetzt als Podcast ist oder als Live-Sendung.
Was für ein wunderschöner Abschlusssatz.
Ja.
Alexander, vielen, vielen lieben Dank fürs Kommen, dass wir uns auch mal endlich so live gesehen haben, wir beide.
Eine große Ehre war es mir. Mit dir
war es eine große Ehre. Und hoffentlich bis bald mal irgendwie denn in südlichen Gefilden, weißt du?
Komm mich gern besuchen. Ich komme so schnell wie möglich zurück nach Berlin. Wir werden uns hören. Und es hat so Spaß gemacht mit dir, dass ich richtig Lust bekommen habe auf mehr Radio.
Roast of Radio. Roast of Radio.
In der Medienhölle-Ausgabe Nummer 5 konnte ich Sie schon einstimmen auf die Geburtstagsfeier 80 Jahre RIAS im Roten Rathaus am 7. Mai 2026. Bevor ich Ihnen einen Medienhölle-Fan vorstellen darf, der sich inspiriert durch diese Ausgabe vom 7. Februar 2026, um einen Platz bei dieser Veranstaltung im Roten Rathaus bemühte, präsentiere ich Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus einer Diskussionsrunde während der Preisverleihung, geleitet vom Anker, vom ehemaligen Anker des Heute-Journal Klaus Kleber, der selbst RIAS Chefredakteur war in den Jahren 1989 bis 1990. Klaus Kleber.
Beyond NPR.
Neben NPR, David.
It was American journalism. Was to us here in Germany,
war der amerikanische Journalismus für uns hier in Deutschland, insbesondere für die Jungen, immer ein Vorbild. Wir wollten, dass jeder, der eine deutsche Nachrichtensendung moderiert, entweder Peter Jennings oder Dan Rather oder wem auch immer nacheifert. Man hat dieses Ideal, ich kann in dieser Phase auch für mich sprechen, und auch die Art und Weise, wie die amerikanische Presse mit den Themen umgeht, ist ein Vorbild. Höflich, streng, einfach, die Fakten, aber auf eine gewisse elegante britisch-amerikanische Art. Meine Frage an Sie, an mehr oder weniger Idole, wie steht es heute um unseren Berufsstand in Ihrem Vorbildland? Erleben wir den Winter, den bevorstehenden Winter des professionellen Journalismus, des Radios und des Fernsehens, oder gibt es einen Ausweg? Beginnen Sie. David Ensor, seien wir ehrlich, der Journalismus in den Vereinigten Staaten steckt gerade in Schwierigkeiten. Er ist unter Druck, wie schon erwähnt wurde. Wissen Sie, ich bin alt genug, um direkt mit Peter Jennings und vielen anderen zusammengearbeitet zu haben, zu denen wir damals alle aufgeblickt haben. Ich habe versucht, ihren Reporterstil nachzuahmen, aber ich erinnere mich, nachdem ich zu CNN gewechselt war, wurde ich irgendwann live im Fernsehen nach meiner Meinung gefragt. Und das macht man einfach nicht nach den Regeln des Journalismus meiner alten Schule. Also, ich wurde nach meiner Meinung gefragt und habe sie nicht geäußert. Ich habe ausweichend geantwortet. Ich habe gesagt, das ist sehr kompliziert. Und etwas anderes gesagt, einfach nicht geantwortet. Die Leute wollen Fakten und sich dann ihre eigene Meinung bilden. Ich erinnere mich an einen Besuch bei CNN, als Tucker Carlson, der auch da war, vorbeikam und sagte, Sie sind ein hervorragender Korrespondent für nationale Sicherheit. Ich glaube, Sie sind Republikaner. Ich sagte, nein, bin ich nicht. Das geht Sie nichts an. Nun, das spielt keine Rolle, denn ich bin mit Ihrer Berichterstattung zufrieden. Gut, vielen Dank, Tucker. Aber damals konnte niemand sagen, welcher Partei ich angehörte. Und ich gehörte auch keiner an. Ich war parteilos. Dieses ganze Konzept von Journalismus hat sich verändert. Denn durch Kabelfernsehen und Internet gibt es so viele verschiedene Meinungen und Ansichten. Das Publikum hat sich in verschiedene Gruppen aufgeteilt und wir sind zu einer sehr gespaltenen Nation geworden. Ich bin sicher, das gilt auch für viele andere Länder. Ich kenne zum Beispiel Polen sehr gut. Es ist derzeit ein unglaublich gespaltenes Land. Dasselbe gilt für so viele andere Länder der Welt und das ist eine Herausforderung für den gesamten Journalismus, für alle Medien, ganz sicher. Klaus Kleber, besonders in Deutschland. David Ensor, diese Spaltung der Bevölkerung in oft verärgerte, getrennte Gruppen. Klaus Kleber, ich frage mich, ob Sie meinen Eindruck teilen, den ich über viele Jahre hinweg in den amerikanischen Medien gewonnen habe, Ines, dass es dort eine Trennung zwischen Berichterstattung und Meinungsäußerung gibt. Diese ist schärfer als in unserer deutschen Radio- und Fernsehkultur. Würden Sie dem zustimmen?
Früher war es so. Ich meine, es überrascht deutsche Journalisten immer wieder, wenn sie amerikanische Redaktionsräume besuchen, dass die Meinungsredaktion buchstäblich in einem anderen Gebäude untergebracht war. In der alten Washington Post waren sie in verschiedenen Gebäuden oder auf verschiedenen Etagen untergebracht, sodass sie nicht zusammenarbeiten konnten. Und hier in Deutschland ist es Tradition, und das mag sie Amerikaner überraschen, dass man manchmal einen Bericht schreibt und dann einen Meinungsbeitrag zu den Fakten verfasst, die man in seinem Bericht präsentiert hat.
I'm so glad that the Peter Thiel podcast got an award.
Ich freue mich sehr, dass der Peter Thiel Podcast ausgezeichnet wurde. Das ist fantastisch. Und ich weiß, dass wir noch nicht mit der Deutschen Welle gesprochen haben. Könnten Sie das bitte ins Englische übersetzen? Ich finde, dieser Podcast sollte in den Vereinigten Staaten gehört werden. Applaus. Aber damit beantworte ich ja Ihre Frage.
The most dangerous thing really is when it comes to opinion is really like the algorithms.
Ich denke, das Gefährlichste an Meinungsbeiträgen sind die Algorithmen und Social Media Plattformen, die Leuten wie Peter Thiel gehören. Sie haben viel mehr Kontrolle darüber, was die Leute in ihren Social Media Feeds sehen, als die Trennung zwischen Meinungsseiten und dem Rest der Zeitung.
So I think this really This is the new threat when it comes to
Ich glaube, das ist die neue Bedrohung, wenn es um die Vermischung von Reportagen und Meinungsbeiträgen geht. Es geht aber noch weiter, denn das wäre eine Diskussion über das Format. Aber es geht darüber hinaus, weil die Konsumenten nicht mehr entscheiden, ob sie eine Meinungsseite lesen oder einen Bericht hören wollen. Sie bekommen einfach etwas vorgesetzt. Und in diesem vergifteten, völlig polarisierten Land, in dem im Grunde alles als Meinung gilt, weil Fakten nicht mehr als solche wahrgenommen werden, ist das einfach nur gefährlich. Ja, das wäre meine ausführlichere Antwort auf Ihre kurze Frage.
The other thing is that my experience at RIAS, which is after all an American institution in Germany.
Die andere Sache ist, dass meine Erfahrung beim RIAS, die immerhin eine amerikanische Institution in Deutschland war, sehr überraschend war. Ich habe erwähnt, dass es 89 und 90 war, eine sehr wichtige Zeit. Ich war Chefredakteur und Harry Gilmore, der Missionschef der Amerikaner hier in Berlin, hatte natürlich Einfluss auf seinen RIAS. Mitten in der Debatte um die Wiedervereinigung, ja oder nein und wie, so traf ich ihn irgendwann. Ich sagte, Harry, ich bin der Chefredakteur. Wie kommt es, Sie vertreten hier die Vereinigten Staaten, wie kommt es, dass Sie nie auf mich zugekommen sind oder haben mich einbestellt, um mit mir die Inhalte unserer Berichterstattung und Meinungsbeiträge zu besprechen? Ich habe kein Wort von Ihnen gehört. Und das sind doch wichtige Zeiten, nicht wahr? Er antwortete, nun, es ist nicht meine Aufgabe, darauf zu achten, dass Sie der amerikanischen politischen Linie folgen. Meine Aufgabe ist es, dass Sie Journalismus auf amerikanische Art betreiben. Und das bedeutet, dass sich die Regierung heraushält. Das war ein Schlüsselerlebnis in meiner amerikanischen Ausbildung. Natürlich würde Donald Trump keine Sekunde zögern, Einfluss zu nehmen, richtig? David Falkenflik, nun, ich meine, denken Sie mal darüber nach, worüber Sie reden, denn ich denke, das Wichtigste ist, es schwingt zwar in unseren Aussagen mit, aber nicht immer explizit formuliert. Was der RIAS gemacht hat, Voice of America und die DW noch tun, ist, Nachrichten zu liefern, oft zu Zeiten oder in Ländern, in denen eine freie Presse nicht verfügbar ist oder verboten ist. Gleichzeitig zeigen sie, wie eine pluralistische, demokratische Gesellschaft aussehen kann. Sie machen deutlich, hey, manchmal berichten wir auch über schwierige Zeiten in unserem Land. Das gehört zu unserer Berichterstattung. Hey, manchmal steht die Regierung schlechter. Auch das gehört zu unserer Berichterstattung. Wir lassen auch abweichende Meinungen zu Wort kommen. Tatsächlich sogar häufig. Stimmen außerhalb der Regierung, von Menschen auf der Straße. Auch das gehört zu unserer Berichterstattung. Wir zeigen, wie eine demokratische Gesellschaft aussieht. Das ist die Art von Softpower, von der David Enser spricht. Denn sie signalisiert, wir liefern euch nicht nur Informationen, Leute. Das ist ein sehr ansprechender Blick darauf, wie eine Gesellschaft aussehen kann. Es geht nicht nur darum, was einem vorgegeben wird, sondern auch darum, was man im Herzen fühlt. Und ich denke, genau darin liegt die Stärke vom RIAS, von der Voice of America in vielerlei Hinsicht und von NPR, wenn auch aus einer anderen Perspektive. Wir sind ein privates Unternehmen und haben, das ist die Vergangenheit, Geld von der Bundesregierung erhalten. Als privates Unternehmen mit Sitz in Washington D.C. gehört es zu unserer Mission und zu unserem Modell, beides gleichzeitig zu tun, ohne dass uns jemand vorschreibt, was wir zu tun haben, nicht wahr? Im Fall von Voice of America heißt das nicht, dass es keine sorgfältig gekennzeichneten Leitartikel geben könnte. Das ist Teil der Eintrittskarte. Man ist eine staatliche Einrichtung, aber diese Unterscheidung wird anerkannt. Ich denke, in den USA gibt es diese Spannung, die Sie beschreiben, Meinungsfreiheit und Mitreden. Ja, alle wollen mitreden. Wir wollen großartige Podcasts, getragen von einer Stimme. Manchmal entwickelt sich daraus eine Erzählrichtung, auch wenn es nicht um eine ideologische Position handelt. Das ist für viele eine feine Unterscheidung, aber ich denke, sie ist wichtig. Viele Zeitungen in den USA verzichten zunehmend auf Leitartikel. As it was in the case of the Washington Post, which did so about 10 days before. Wie beispielsweise die Washington Post, die dies etwa 10 Tage vor den Wahlen 2024 tat. Generell sagen Zeitungen jedoch, wir sollten den Menschen nicht mehr so sehr vorschreiben, was sie denken sollen, selbst in unseren Leitartikeln. Dank des Internets, dank der Kabelnachrichtensender, die selbst auf CNN zunehmend von Meinungen dominiert werden, und dank der sozialen Medien, wo Algorithmen uns sagen, was wir hören und sehen wollen, Meinungen eben. Klaus Kleber, und dennoch, David, lassen Sie mich Sie mit einer Beobachtung konfrontieren. Ich denke, wir müssen uns selbst kritisch hinterfragen, denn es muss Gründe geben, warum große Teile des Publikums uns nicht mehr folgen. Sie glauben uns nicht mehr. Und wie immer ist Amerika in diesen Entwicklungen um einiges voraus. Und das sage ich mit großer Sorge. Und ich hatte das Glück, in all den Jahren, die ich in Amerika verbracht habe, wirklich aus allen 50 Bundesstaaten zu berichten. Und die ländlichen Gebiete spielten dabei natürlich die größte Rolle. Ich erinnere mich an Begegnungen mit Menschen, die in gewisser Weise einfach nicht auf dem neuesten Stand waren. Menschen, die tief an Gott, Vaterland, Gemeinschaft, Familie und Patriotismus glaubten. All diese Dinge. Und ich hatte den Eindruck, dass die Medien insgesamt, nicht nur die Nachrichtenberichterstattung, sondern auch die Fernsehserien und Hollywood-Filme, ihre Lebenswelt nicht mehr widerspiegelten. Sie sahen nie einen Film über die Familie mit Mutter und Vater, mit zwei Geschlechtern und Kindern, in denen die Frau traditionell zu Hause blieb und an ihr Land und an Gott glaubte. So etwas gab es nicht. Das schienen vergangene Zeiten gewesen zu sein. Und natürlich waren sie ein gefundenes Fressen für jemanden, der sagte, ich glaube, ich sehe die Welt so wie ihr. Und wir sind nicht die Unverbesserlichen. Wenn ihr richtig wählt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gewinnen wir. Das war George W. Bushs Versprechen. David Folkenflik, ich meine, das ganze Versprechen des Fox-Netzwerks und der Fox News ist, dass wir fair und ausgewogen sind, wie David schon erwähnt hat. Wir sind fair und ausgewogen. Und die Implikation war, und der Rest der Leute ist es nicht. Klaus Kleber, genau. Aber so viele Menschen glauben es, weil sie sich kulturell zurückgelassen fühlten. Haben wir da etwas übersehen, das wir hätten angehen sollen?
I think it's part of the world we live in, right? Is that
David Folkenflik, schau, ich denke, es ist Teil der Welt, in der wir leben, oder? Gibt es doch massive demografische Veränderungen und bei Orientierungsfragen und auf welche Art und Weise Amerikaner handeln, alle möglichen anderen Veränderungen, einiges davon ist den Amerikanern nicht schnell genug. Manches davon ist viel zu schnell. Und ich denke, die Presse gerät in Schwierigkeiten, wenn sie den genauen Punkt der Geschichte festlegen will. Ich glaube, manchmal denken die Leute, ihr sagt uns, was das Endergebnis dieser Debatte ist. Aber die Debatte ist in der amerikanischen Gesellschaft noch in Fahrt und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Ich denke, die Presse war zeitweise sehr von sich selbst eingenommen. Im Fernsehen ließ sich viel Geld verdienen und so sahen sich die Sender eher als Stars und Prominente, anstatt zu denken, ich bin hier im Namen der Menschen unterwegs, die nicht in der Lage sind oder informiert sind, selbst über diese Themen zu berichten. Wir neigen dazu, uns als Vertreter der Amerikaner zu sehen, die beschäftigt sind, die Arbeit, Familie und andere Verpflichtungen haben. Sie könnten selbst berichten, aber sie beehren uns mit ihrer Zeit, weil sie ein volles Leben führen und informiert sein wollen. So lief es früher ab. Manchmal hat die Presse weniger zugehört als geredet. Einer der Werte des Radios ist für mich, dass man Menschen mit ihren eigenen Stimmen in ihrem eigenen Tempo mit der emotionalen Kraft und Ausdruckskraft ihrer Worte und ihrer Art, sich auszudrücken, hören kann. Und was ich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk schätze, und ich bin sicher, das gilt auch hier, ist, dass er Geschichten Raum zur Entfaltung gibt. Er lässt ihnen Zeit, und das zeugt vom Respekt. Die vollständige Diskussion können Sie demnächst hier in einer grünen Medienhöllenausgabe nachhören als Medienhölle-Dokument. Jetzt aber noch vom Rande der Preisfeierlichkeiten kleine Interviews eingefangen von Jürgen M. Edelmann.
Herr Kleber, Sie vorzustellen, erübrigt sich, glaube ich, trotzdem sagen Sie vielleicht noch mal, was Sie mit dem RIAS verbinden und was der RIAS mit Ihnen verbindet.
Ich bin 1989 nach Berlin gekommen, aus 2,5 Jahren USA, als der neue Chefredakteur von RIAS Berlin, nach Lutz Meunier. Das war ein gewaltiger Sprung für alle und eine Zumutung für viele, dass da so ein junger Greenhorn aus Amerika kommt und plötzlich Chefredakteur nach dieser Respektsperson ist. Aber ich hatte ein Riesenglück, dass ich natürlich in diesen wahnsinnig wichtigen Jahren 89, 90 hier sein durfte und viel gelernt habe. Tolle Kolleginnen, tolle Kollegen gehabt, viele Schwierigkeiten auch gehabt. Deswegen war meines Bleibens auch nicht unnötig lange. Und ich bin dann wieder zurückgegangen nach die USA. Aber das sind die wahrscheinlich aufregendsten Jahre in meinem Reporterleben gewesen.
Vielleicht sagen Sie noch mal ein paar Worte zu dem Spirit von RIAS Berlin. Was hat Sie da besonders in Ihrem journalistischen Leben bewegt?
Ich kam ja aus den USA und war jetzt plötzlich in einem Sender, der ziemlich stark von der deutschen Bundesregierung bestimmt war, aber eben auch von unseren amerikanischen Partnern. Und das war mir unheimlich, weil ich nicht wollte, in irgendeiner staatlich kontrollierten Berichterstattung mitzumachen. Und dann stellte sich raus, dass dieser amerikanische Geist von Unabhängigkeit des Journalismus sogar für den Chefdiplomaten der Amerikaner in Berlin galt. Die haben mich als jungen Chefredakteur nie versucht zu beeindrucken oder auf irgendeine bestimmte politische Linie zu lenken. Und das war eine Lektion in unabhängigem Journalismus, die ich nicht vergessen habe und die mich, glaube ich, auch geformt hat.
Haben Sie diesen freiheitlichen Geist auch in Ihrer Heimat Baden-Württemberg vielleicht schon vorher erlebt, was den Journalismus betrifft?
Also ich hatte das große Glück, schließlich und endlich dann an wichtigen Stellen arbeiten zu dürfen, im ZDF für 20 Jahre, die nach meiner Auffassung wichtigste politische Magazinsendung der Republik zu moderieren und über lange Zeit zu leiten. Und ich war nicht einmal unter Druck wegen Quoten, wegen einer journalistischen oder politischen Richtung. Wir haben jeden Morgen den Tag begonnen mit dem Vorsatz, wir machen heute die beste Nachrichtensendung in Deutschland. Und das war das Ziel. Das haben wir bei Weitem nicht immer erreicht. Aber wir wussten, das ist es, was wir wollen. Und von uns wurde auch nichts anderes verlangt.
Was haben Sie aus Amerika dann mitgebracht, was nochmal die Berichterstattung betraf?
Von Amerika mitgebracht? Ja, ich komme ja, was jetzt die Medien und den Umgang mit Medien angeht, aus einem anderen Amerika. Ich habe den amerikanischen Journalismus mit seinen ganz großartigen Hervorbringungen wie den großen Networks oder New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, Boston Globe. Es ist die Liste erst ja so lang, der Atlantic, Time Magazine. Sie waren alle Vorbilder in ihrer Berichterstattung und Professionalität. Und das ist, wie ich mit großer Sorge sehe, jetzt unter enormer Gefahr, weil eine Regierung regiert, die eigentlich nur noch für uns oder gegen uns unterscheiden kann und versucht, die, die nicht für sie sind, auszuschalten. Das ist eine Riesengefahr und das darf erstens in Amerika nicht gelingen und vor allen Dingen darf das nicht überspringen nach Deutschland.
Welche Perspektiven sehen Sie, damit die Entwicklung sich wieder neutralisiert, sage ich mal so?
Tja, es kommt jetzt sehr darauf an, dass wir Journalisten Kurs halten und weiter an unsere Ideale glauben und das, was wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube, wenn wir das auf Dauer anbieten, ohne Schaum vor dem Mund, ohne Eifer, sondern einfach mit hoher Professionalität, dann haben wir auf die Dauer ein Angebot zu machen, mit dem die diversen Social-Media-Sites mit ihren Algorithmen und Finanzinteressen nicht mitkommen können.
Danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung. Herzlichen Dank, Herr Kleber.
Danke. Horst Wendt, eigentlich ein Begriff unter Rias Freunden, aber vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz vor.
Ja, ich heiße Horst Wendt, habe fast 38 Jahre beim Rias gearbeitet, war Redakteur, Moderator, Hauptabteilung Politik und Zeitgeschehen und Kultur, habe auch viele Musiksendungen nebenbei noch gemacht. Also beim Rias konnte man sich wunderbar entwickeln, das war ein toller Sender. Ich habe ihn als Kind gehört, das war immer mein Wunsch, nach dem Studium Journalist werden zu können, einen guten Job finden zu können. Das war beim Rias der Fall. Nach einem halben Jahr freier Mitarbeiter bekam ich eine Planstelle und konnte mich dort in dem Sender wunderbar entwickeln. Das war ganz toll. Der Rias war toll. Es war ein ganz toller Sender. Den gibt es nicht nochmal. Er ist heute eine medienpolitische Legende. Das ist einfach so.
Jetzt sind wir hier bei der Rias Berlin Kommission. 93 praktisch aus der Taufe gehoben, um die Verbindung nach USA weiterzuhalten. Sie mit Ihrem weiten Lebensspektrum, sage ich mal so. Wie schätzen Sie momentan diese Wichtigkeit dieser Brückenfunktion, die damals definiert wurde, ein?
Die wird ja allgemein in Frage gestellt. Umso wichtiger ist es, dass man sie weiter mit Leben erfüllt und nicht dem Zeittrend nachfolgt, sondern genau das Gegenteil von dem macht, was man erwartet. Ich finde, nach wie vor ist Deutschland, ist Europa einfach ein Partner mit den Vereinigten Staaten. Das ist eine Ehe, die kann man nicht einfach so aufgeben, um es mal ein bisschen lyrisch zu nennen. Das geht überhaupt nicht. Wir sind nicht abhängig von den Vereinigten Staaten, aber es ist ein Partner, den wir einfach brauchen, und die Vereinigten Staaten brauchen Europa. Das ist nicht, was da jetzt abläuft. Gerade die Perspektive, die machtpolitisch eine Bedeutung haben könnte, sondern das ist einfach eine Notwendigkeit, dass diese Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, in Sonderheit Deutschland, mit Deutschland weiter mit Leben erfüllt wird. Das ist einfach so.
Welche Bedeutung hat das für den Journalismus auf beiden Seiten des Ozeans?
Es kommt darauf an, dass vor allen Dingen bei den vielen Fake News, um diesen wunderschönen Begriff zu zitieren, dass man gerade die Wahrheit weiter nennt, wie der Rias es gemacht hat. Der Rias war der Wahrheit verpflichtet. Nichts anderes hat er gemacht als die Wahrheit. Er hat das gesendet, was ist. Das ist die Maxime, der man folgen muss als Journalist. Ich muss das schildern, situativ, was ich sehe, was ist, was die Zeit mit sich bringt. Also ich bin nach wie vor der Meinung, die Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, die muss hochgehalten werden und gepflegt werden. Und da ist natürlich die wichtigste Brücke dabei der Journalismus. Das ist einfach so. Und wenn die neuen Medien da ein bisschen an der Glaubwürdigkeit des traditionellen Journalismus, um es mal so zu nehmen, Zweifel anheften, dann ist das völlig falsch. Wir müssen nach wie vor als Journalisten so arbeiten, wie wir es gelernt haben. Der Wahrheit verpflichtet und vor allen Dingen den Dingen verpflichtet, die sind. Die einfach keine Fake News sind, sondern die sind die Wahrheit. Das ist das A und O. Und damit bin ich aufgewachsen und daran glaube ich. Und das ist für den Journalismus natürlich die einzige Zukunft, die er hat. Sonst geht er unter. Dann ist es Propaganda.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Worte.
Gerne, danke schön.
Ich bin Eberhard Schade. Ich bin Redaktionsleiter von Zeitgeschehen beim Deutschlandfunk Kultur und habe heute Abend den Rias Media Award in der Kategorie Radio gewonnen, worüber ich mich sehr freue.
Was bedeutet das für dich, auch für die Rias Berlin Kommission sozusagen unterwegs gewesen zu sein, auch als Fellow, soweit ich weiß? Und was hat das für eine Bedeutung für deine journalistischen Laufbahn?
Diese Rias-Geschichte bedeutet mir sehr viel, weil das wirklich ein ganz fantastisches Netzwerk ist. Und das war für mich auch persönlich jetzt eine sehr schöne Chance, mal den Schreibtisch zu verlassen, weil im Laufe der Jahre macht man mehr und mehr administrative Sachen. Und es wurde ein Reisestipendium ausgeschrieben vom Rias anlässlich des 250. Jahrestages der USA. Und die Geschichte sollte mit deutscher Einwanderung in den USA zu tun haben. Und dann dachte ich, okay, schreib einen Pitch. Wenn du Glück hast, ist er erfolgreich. Und die Reise wurde unterstützt und ist natürlich jetzt der schönste Abschluss hier.
Also ich jage nicht, also ich will keinen Bambi totschießen. Ja. Mir liegt das überhaupt nicht. Da habe ich auch kein Bedürfnis,
leere Milchkanister oder eine selbstgemalte Zielscheibe mal ins Visier nehmen. Das mag Roman aber. Warst du schon mal auf einer Schießbahn, fragt er mich noch. Ich sage nein und Roman drückt ab.
Fertig. Bumm.
Ein knapp über 60-jähriger Mann, geboren in Halle, Sachsen-Anhalt, zerschießt auf der Ranch seiner Freundin einen flachen Stein, vielleicht so groß wie ein Frisbee, und lächelt zufrieden.
Und ich bin auch einer der absoluten, festen Überzeugung, dass jedem gesetzestreuen Bürger der Besitz einer Schusswaffe erlaubt werden sollte und auch die Selbstverteidigung damit.
Willkommen in Texas, wo ich in dieser Reportage auch durch Orte fahre, die wie deutsche Autobahnabfahrten klingen. Börne, Weimar, Fredericksburg und New Braunfels. Sie alle wurden von deutschen Einwanderern gegründet. Vor allem aber möchte ich die Geschichte derjenigen erzählen, die es direkt nach dem Fall der Mauer nach Texas gezogen hat. Aber nicht nur. Warum zieht es auch heute noch viele ausgerechnet hierher? Und wenn die neue Heimat zunehmend autoritäre Züge annimmt, bleibt man dann trotzdem?
Du hast einen tiefen Einblick gegeben in Texas und auch die Menschen, die dort leben, speziell die Ostdeutschen. Welche Bedeutung hat diese Verbindung zwischen Deutschland und Amerika für dich? Und sowohl früher wie auch heute und in der Zukunft? Das würde ich ganz gerne noch als Einschätzung hören.
Diese Verbindung zwischen Deutschland und Amerika hat eine sehr große Bedeutung für mich. Das ist nach wie vor unser transatlantischer Partner. No matter what comes. Und ich bin auch so sozialisiert worden. Ich habe einen Schüleraustausch gemacht mit 16. Meine erste Freundin war eine US-Amerikanerin. Wir haben heute noch Kontakt. Ich hatte sehr enge Bindungen zu meinem amerikanischen Englischlehrer im Gymnasium, den ich übrigens auf dieser Texas-Recherche besucht habe. Der ist Ende 80. Und das journalistisch fortzusetzen, ich habe Amerika-Studien studiert, ist natürlich ein Traum. Und so eine Recherche dann zu machen, die dieses Interesse und dieses Band zwischen den beiden Ländern irgendwie stärkt, das ist mir ganz wichtig.
Prima, da bedanke ich mich ganz herzlich. Dankeschön.
Danke dir, Jürgen.
Der Radio Award, also wie eben gehört, an Eberhard Schade für Germans in Texas. Der Fernsehpreis ging an Hannah Congdon, Evan Williams, Vanessa Schlesier und Dan Edge für The Rise of Germans New Right, Frontline PBS. Der Digital Award ging an Klaus Uhrig, Christian Schiffer und das Team für die Peter Thiel Story, BRARD Kultur. Rias Grand Prize, der Preis an die Produktion der talentierte Mr. F, die Jagd auf einen Filmdieb, MDR, ARD, Kultur. Und zum Abschluss dieser Episode 20 noch wie versprochen ein Interview mit einem bekennenden Medienhölle-Fan, den ich im Roten Rathaus traf.
Jens Hadrössig, ja, ich bin eigentlich alter Rias-Hörer und bin hier zum 80-jährigen Jubiläum. Ja, durfte ich hier vorbeischauen.
Du bist mehr als nur Medienhölle-Hörer. Ich krieg dich ja schon bei Twitter in die Timeline. Und
Schlesinger hat mir mal geschrieben. Genau.
Ja. Was machst du denn so beruflich überhaupt?
Ja, ich bin ganz bei der Post in einem Verteilzentrum. Und das ganze Rundfunkgeschehen, also ich bin ein Radio-Junkie, sage ich mal. Das ist Hobby. Und ich glaube, das hat es mir immer auch erhalten, wenn ich das richtig zum Beruf gemacht hätte. Ich habe damals als Student bei 91 bei Info 101, da ist jetzt hier Klassikradio drauf auf der 101.3, mal gejobbt und bin auch meine Grenzen gestoßen. So, aber Radio, da brenne ich für. Ja.
Ab wann? Kannst du dich erinnern, hörst du Radio? Also wahrscheinlich muss die Frage heißen, ab wann hörst du bewusst Radio?
Bewusst? Also oder ich kann mich bewusst erinnern. Also ich kann mich in die 70er erinnern an einige Radiosendungen, weil die dann auch meine Eltern gehört haben. Also da könnte ich hier auch, was zum Rias-Bezug ist, Evergreens Agogo und hier Haro Zimmer, die Weltraum-News da vorne weg. Auch Musiksendungen, Studio 89 mit Barry Graves und bewusst, es ging so in der Zeit um die 80er los. Also so Radio hat mich immer fasziniert. Ich habe erst spät ein eigenes Radio gekriegt, wo ich dann das selber bestimmen konnte, was ich hören wollte. Ja, aber das ging so.
Kannst du dich noch an den Typ erinnern?
Oh, ich glaube, das erste war so ein batteriebetriebenes mit einem 9-Volt-Block. Weiß ich gar nicht mehr.
Und du bist heute hier, hast du mir verraten, weil du die Medienhölle gehört hast. Im Februar war das zum 80. Diaz-Geburtstag. Richtig. Gab es so eine, kann man nochmal gucken, glaube das ist Episode 005, wo wir versucht haben, alles das nochmal zusammenzutragen, was wir bereits an Interviews hatten, weil einige Zeitzeugen sind ja auch schon verstorben und dann das nochmal versucht haben, durch Medienwissenschaftler einzuordnen und wir haben auch neue Interviews noch geführt. Und warum war das für dich jetzt hier ein Bedürfnis, im Roten Rathaus bei der Verleihung der RIAS Awards teilzunehmen?
Also kurz gesagt könnte ich schon sagen, also ja. Das kann man auch wieder drehen. Aber ich vermisse in RIAS schon ein bisschen, auch so den Geist. Und so ein bisschen wurde das hier auch gezeigt. Also RIAS war für mich nicht nur der kalte Krieger. Das war er sicherlich auch. Aber ich habe es dann erst so ab den, wie gesagt, späten 17er, Anfang 18er mitgekriegt. Und also ich fand, dass er die Glaubwürdigkeit hochgehalten hat, dass er die journalistische Qualität hochgehalten hat. Und ja, so dieser Spirit lebt hier auch. Also, dass hier Klaus Kleber hier als ehemaliger Chefredakteur kurze Zeit, 89, 90, unter Siegfried Buschlüter als Programmdirektor, da war ich 20. Und ich habe immer mich auch gefragt, naja, was ist denn daran dran? Also so, hör mal zweimal hin. Also so, oder ich habe auch DDR-Rundfunk gehört. So, also so, verschiedene Meinungen sowieso, verschiedene Perspektiven, aber dass ich mir ein eigenes Bild mache, wie wirkt er auf mich, also wie wirkt auch der RIAS auf mich und diese Glaubwürdigkeit, dieser Spirit, auch hier die freie Presse, auch, dass sie wohl Herren hatten, also ich sag jetzt mal, einen Chairman hatten sie ja, die schon auch Einfluss gehabt hätten noch bis, also solange der RIAS noch unter den Amerikanern war, aber sie sich rausgehalten haben. Also da hat Klaus Kleber jetzt auch eine Geschichte, die ja jetzt 36 Jahre her ist, oder noch länger, wo er den Chairman gefragt hat, irgendwie, sag mal, hier passiert gerade so viel Wende und warum greift ihr nicht ein, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Und wo er gesagt hat, das ist nicht mein Job. Also der Chairman hat gesagt, das ist nicht mein Job. Ihr sollt euren Job, also das ist unser Geist, freie Presse, freier Journalismus. Und darum geht es. Und das kam für mich auch hier auch rüber, auch mit den Awards. Also es gibt Leute, die das so sehen, denen das wichtig ist. Dann war jetzt auch der Chef von der VOA da, Voice of America, und hier von National Public Radio. Mein Englisch ist jetzt leider nicht so gut, dass ich die ganze Diskussion komplett mitgekriegt habe, aber wo sie jetzt auch aktuell berichtet haben, was ist jetzt in den Staaten los, so, ne? Und welche Sorgen die sich machen. Und ich mache mir die Sorgen auch. Also so, ich bin da schon auch besorgt und frage mich, wo ist da dieser Geist hin? Also so irgendwie, ich sage jetzt mal pathetisch schon, wir sind schon befreit worden. Also, und
gab es darauf eine Antwort für dich, dass du gespürt hast, dass hier war ja auch der US-Botschafter,
ja? Ja, also der hat eine gute Rede am Anfang gehalten. Er ist dann auch, musste wohl dann auch wieder relativ schnell weg. Also so, dass ihnen die freie Presse wichtig ist, dass er sie fast gebeten hat, machen sie ihren Job weiter, Journalisten. Also mit diesem hohen Anspruch nach den journalistischen Kriterien. Also für mich ist es eher mehr so, irgendwie, es gibt die Leute und jetzt sage ich mal auch pathetisch im Herzen, ich bin da nicht allein. Also ich arbeite ja nicht als Journalist. Aber dass es das gibt, das ist mir wichtig, weil das wird mir schon ein bisschen zu wenig teilweise, was ich so im Radio höre. Also es ist, also da schließt sich so der Kreis so ein bisschen. Ich vermisse RIAS ein bisschen auch. So.
Schnitt und danke, das lassen
ja,
wir so stehen.
Und so, ich sag jetzt mal sogar, um das nicht nur auf den RIAS zu begrenzen, SFB2 Morgenecho, das Echo am Morgen, die haben aus meiner Sicht auch Maßstäbe gesetzt und da war ich so junger, früher Teenie und also ich glaube, so kann man Journalismus machen, ne? Und ja.
So hat Gerd Koti freuen, der war bei beiden, RIAS und SFB.
Ja.
Vielleicht sieht er uns zu. Herzliche Grüße. Vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt abonnieren.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.